Am 20. Januar erscheinen die Eifer Spirits Top 10. Also das sind die Whiskys, die für uns im letzten Jahr die besten Tropfen waren, die wir probiert haben. Und aus diesem Grund möchte ich dir in dieser zweiteiligen Podcast-Reihe Tipps geben, wie du guten Whisky findest. Denn mittlerweile ist der Whisky-Markt ja so komplex, dass es schwierig ist, spannende Abfüllungen von leeren Versprechungen zu unterscheiden. Wenn dies die erste Episode des Eifer Spirits Whisky Podcast ist, die du gerade hörst, dann kann ich dir empfehlen, den ersten Teil dieser Miniserie zu hören, da die beiden Folgen aufeinander aufbauen. Und nun wünsche ich dir viel Vergnügen mit der aktuellen Episode. Willkommen zum Whisky Podcast von Eifer Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Dass ich diesen Podcast produzieren kann, verdanke ich einer Reihe von Whisky-Fans, den Mitgliedern des Eifer Spirits Whisky Clubs. Durch sie kann ich an dem Projekt für sie weiterarbeiten. Und so können wir für dich jede Woche eine neue Episode veröffentlichen und dir noch mehr Whisky-Wissen und Tipps über unseren Newsletter geben. Durch die Mitgliedschaften bleiben wir unabhängig und können dir ohne Einfluss von Werbepartnern und Unternehmen ehrlich darüber berichten, was in der Szene passiert und welche Whiskys gut und welche eher nicht so gut sind. Ich würde mich freuen, wenn du uns ebenfalls unterstützen möchtest. Dadurch hilfst du uns, dass wir diesen Podcast weiterhin für dich produzieren können. Mit deiner Mitgliedschaft möchte ich dir aber noch mehr bieten. Als Premium-Mitglied bekommst du nämlich vorab Zugang zu neuen Club-Whiskys, bekommst Zugang zu allen Artikeln und Whisky-Ratings von uns und Zugang zum Scotch Point. Der Scotch Point, das ist ein exklusiver Podcast, zu dem nur Mitglieder Zugang haben. Und darin besprechen wir Klassiker und Whisky-Neuerscheinungen und zeigen dir, welche Whiskys es sich lohnt zu kaufen und zu probieren. Die erste Ausgabe von The Scotch Point erhalten alle Mitglieder ab Februar. Ich würde mich freuen, wenn du Teil der Community wirst. Beitreten kannst du unter eiferspirits.com/whiskyclub und den Link dahin, den findest du auch in den Shownotes dieser Episode. Das erste Mal in Berührung mit einem Jahrgang bei Genussmitteln bin ich bei Wein gekommen. Also ich bin jetzt alles andere als ein Weinkenner, aber wenn man sich hier und da mal für Freunde oder für sich selbst eine Flasche kauft, kommt man bei Wein ja fast zwangsläufig mit einem Jahrgang in Berührung. Während sich der Jahrgang bei Wein aber in erster Linie auf die Trauben, also den Rohstoff, bezieht, ist das bei Whisky anders. Hier kann der Jahrgang bzw. Vintage verschiedene Bedeutungen haben. Also es gibt keine einheitliche Regelung, wie der Jahrgang zu verwenden ist. Gehen wir mal davon aus, du hast den Whisky der Destillerie XY. Und auf dem Label steht 12 Jahre und 1994. Dieses 1994 kann jetzt mehrere Dinge bedeuten. Zum einen kann es heißen, die Gerste stammt aus einer Ernte aus dem Jahr 1994. Es wäre also ähnlich wie bei Wein. Der Jahrgang bezieht sich in dem Fall dann auf die Ernte des Rohstoffs. Gut, das ist zwar möglich, aber so gut wie nie der Fall. Denn das Gros der Brennereien bestellt ihr Malz bei Großmelzereien, also Port Ellen Malting, Simpsons, Baird's und so weiter. Die wiederum, die holen die Gerste von zahlreichen Landwirten und importieren die Gerste sogar noch. In diesem Fall ist es de facto ja gar nicht möglich, den Jahrgang auf Basis des Getreides anzugeben. Denn die Destillerien wissen dann meist gar nicht, von welchen Landwirten die Gerste überhaupt stammt, geschweige denn aus welchem Anbaugebiet. Ein Jahrgang auf Basis des Getreides ist nur möglich bzw. sinnvoll, wenn die Destillerie tatsächlich auch weiß, woher das Getreide stammt und wann es geerntet wurde. Wenn jetzt zum Beispiel Progladi, Culhoman, Linners Abbey ihre Gerste von regionalen Bauern beziehen, dann kann der Jahrgang auf Basis des Getreides durchaus Sinn machen und auch Spaß. Denn in diesem Fall bekommt die Gerste bei der Whiskyherstellung wieder einen höheren Stellenwert, so wie es historisch gesehen auch war. Der aromatische Einfluss der Gerste wurde ja erst im Laufe der letzten 100 bis 150 Jahre immer weniger. Denn je mehr durch Züchtungen die Aromatik von Gerste in den Hintergrund trat, dafür aber die Alkoholausbeute in den Vordergrund, desto weniger wichtig war das Getreide für die Aromen eines Whiskys. Also welchen Sinn macht es dann, dieses als Grundlage für den Jahrgang zu verwenden? Mir, muss ich sagen, fällt keiner ein. Wenn wir zum Beispiel ins viktorianische Großbritannien gucken, da war meist die Getreidesorte Chevalier der Standard. Und Anfang des 20. Jahrhunderts hatten wir dann schon Sorten bei der Whiskyherstellung wie Annett, Goldthorpe, Arco oder Spread. Und das ging immer so weiter. Bis ungefähr zur Mitte der 1960er, bei der die Sorte Golden Promise lange die Sorte der Wahl war, Ja, da sie mehr Alkoholausbeute lieferte, widerstandsfähiger war und die wenigsten Fehlnoten produzierte als alle bisherigen Sorten. Also Golden Promise hielt sich im Rückblick echt lange, so ungefähr 25 Jahre. Und dann so ab 1985 kamen dann gleich drei neue Sorten auf den Markt wie Triumph, Camargue oder Chariot. Die lieferten teils bis zu 18% mehr Alkohol als Golden Promise. Und heute gibt's wieder andere. Und ja, wir sind auch noch lange nicht am Ende. Es wird ja immer noch geforscht und gezüchtet. Aus aromatischer Sicht macht daher der Jahrgang auf Basis des Getreides wirklich nur selten Sinn. Und deswegen wird es in der Malt-Whisky-Szene auch so gut wie nie auf diese Art verwendet. Kommen wir mal zum nächsten Punkt, was der Jahrgang bedeuten kann. Wir hatten ja das Beispiel von dem 12-jährigen Whisky aus dem Jahr 1994. Das Jahr 1994 könnte nämlich auch bedeuten, dass dieser Whisky in eben diesem Jahr auf dem Markt erschien. Das heißt, er wurde irgendwann dann in den 80ern produziert und 1994 erschien er dann im Handel. Das macht zum Beispiel Diageo so bei ihrer jährlichen Special Releases Serie. Da erscheint zum Beispiel ein Lagavulin 12 Jahre Special Release 2020. Man erkennt da häufig schon anhand der Logik, dass es sich um das Erscheinungsjahr handelt. Denn wäre der Whisky 2020 hergestellt worden, dann könnte er heute nicht als 12-Jähriger auf dem Markt erscheinen. Der Lagavulin, den ich gerade angesprochen habe, würde dann halt irgendwann Anfang 2000 produziert. Wir haben uns jetzt den Jahrgang angeschaut, bei dem der Whisky vollständig fertig ist und ab in den Handel gehen kann. Es gibt aber noch eine dritte Möglichkeit, was der Jahrgang bei Whisky bedeuten kann. Und das ist meiner Erfahrung nach die häufigste Variante, wie Destillerien den Jahrgang bei Whisky behandeln. Sie verwenden das Jahr, in dem der Whisky ins Fass kam, beziehungsweise das jüngste enthaltene Destillat ins Fass kam. Das ist zum Beispiel Standard bei Single-Cask-Abfüllung, also Einzelfass-Whiskys. Hier kann die Destillerie ganz klar sagen, er kam zum Beispiel 1995 ins Fass und reifte dann 25 Jahre. Ja, und ging dann in den Handel. Und da eine solch alte Jahresangabe zum einen interessant ist und zum anderen aber auch verkaufsfördernd ist, findest du sie auch auf vielen Single Casks. Aber es gibt auch Destillerien, die diese Variante bei, ja, ich nenne es jetzt mal, normalen Single Malts verwenden. Zum Beispiel der Black Art von Progladi. Bei der 7.1er-Version steht zum Beispiel drauf, dass er 25 Jahre alt ist und Jahrgang 1994. Oder nimm zum Beispiel den 12-jährigen Cognac Cask Single Malt von Tomaten, der Jahrgang 2008 ist. Aber egal, welche Variante eines Jahrgangs die Destillerie nun verwendet, es handelt sich immer um limitierte Whiskys. Denn egal, ob sie in eben jenem Jahr 5 Flaschen oder 50.000 abgefüllt hat, irgendwann sind die aufgebraucht. Und die nächsten Tropfen stammen dann eben aus dem Folgejahr. Ach ja, es gibt noch eine Variante eines Vintages. Wobei, die habe ich bisher noch nicht erwähnt, weil sie schon wirklich selten auftritt. Und zwar sind das Vintages aus solchen Jahren, bei denen es zu Besonderheiten beim Torf kam. In den meisten Jahren läuft Jahr ein Jahr aus, das Torfen immer nach dem gleichen Muster. Also Torf wird gestochen, Torf wird getrocknet und Torf kommt in den Ofen, um die Gerste zu aromatisieren. Es gibt aber Jahre, wie zum Beispiel das Jahr 2003, da ist manches anders. Torf wird nämlich, wenn es gestochen wurde, den Sommer über an der Luft liegen gelassen, damit es trocknen kann. Wenn das Wetter in diesem Sommer aber nicht ausreicht, dass die Torfballen genügend Flüssigkeit verlieren, dann können sie im Folgejahr nicht verwendet werden. So war es zum Beispiel mit dem Torf auf Islay im Jahr 2002. Es wurde nicht trocken genug. Also nicht trocken genug, sodass die Großmelzerei Port Ellen Maltings es 2003 nicht verwenden konnte. Die Folge war, sie musste 2003 auf Torf vom Festland zurückgreifen. Ja, und das hat aromatisch ganz andere Eigenschaften als solches von Islay. Wenn du jetzt noch bedenkst, dass ein Großteil der Destillerien auf Islay ihr Malz von Port Ellen Maltings bezieht, Artback, Laphroaig oder Lagavulin, dann hatte das Jahr 2003 geschmackliche Auswirkungen auf die Whiskys. Laphroaig hat zum Beispiel in eben diesem Jahr dann auch ein Experiment gefahren, bei dem es für eine Whisky-Charge ihr Malz vollständig selber torfte. Ja, normalerweise holen die ja einen Teil von Port Ellen Maltings und einen kleinen Teil torfen sie selber. Für diese eine Charge haben sie aber alles selber getorft. Und die Konsequenz? Der Whisky aus dieser Charge aus dem Jahr 2003 hatte einen völlig anderen Whisky-Stil hervorgebracht. Ja, also komplett anders, als man es von Laphroaig gewohnt war. Die typisch medizinisch jodige Note war völlig verschwunden. Man muss aber auch sagen, sowas sind natürlich die totalen Highlights in Sachen Jahrgangswhisky. Aber solche Besonderheiten sind schwierig zu bekommen. Wenn du dir jetzt die verschiedenen Punkte nochmal ansiehst, wird dir vermutlich auffallen, Whisky nach Jahrgang auszuwählen oder zu unterscheiden, ist schwierig. Also einfach, weil es hierzu keine klare Definition gibt. Es gibt aber eine Möglichkeit, hier etwas Klarheit reinzubringen. Und zwar, wenn du nach Vintages oder sogenannten Batches einzelne Destillerien Ausschau hältst. Die Destillerie Abeloa zum Beispiel bringt regelmäßig Batches ihres Abuna Single Malts raus. Also mittlerweile sind das schon über 70. Da sich die Fasszusammensetzung, die Abeloa für den Abuna verwendet, nicht groß ändert und er zudem in Fassstärke auf den Markt kommt, kannst du von Batch zu Batch kleine Unterschiede erkennen, wie sie typisch sind für Jahrgangsgenussmittel im eigentlichen Sinne. Aber Abeloa ist da nicht die einzige Destillerie. Die Bourbon-Marke Booker's fährt zum Beispiel eine ähnliche Linie. Wichtig ist nur, dass du darauf achtest, was sich von Batch zu Batch ändert. Also ist es der Alkoholgehalt oder wird gleich die Fasszusammensetzung wie bei Balvenie's Batch Ton 1509 Serie geändert oder hat sogar der Master Distiller gewechselt wie während Progladys Black Art Serie. Als ich letztes Jahr die Whiskys für die Eifel Spirits Top 10 verkostete, musste ich natürlich schauen, dass ich ein möglichst neutrales Umfeld habe. Also keine Einflüsse von außen, die irgendwie stören könnten und dadurch die Bewertung einzelner Whiskys beeinflussen. Wichtig war dabei auch, dass jeder Whisky unter den immer gleichen Bedingungen verkostet wurde. Gleicher Raum, gleiches Glas, ungefähr gleiche Uhrzeit. Das ist zwar für die professionelle Verkostung wichtig, um ein möglichst objektives Bild von diesem oder jenem Whisky zu bekommen, aber wenn man Whisky aus Freude und Genuss trinkt, macht diese Art der Verkostung natürlich nicht viel Sinn. Also beziehungsweise nicht viel Spaß. Da variiert die Uhrzeit, die persönliche Stimmung, da variiert die Glasform und die Zeit, die man den Whisky atmen lässt. Da variiert sehr viel. Was sich aber auch da nicht ändert, ist deine Fähigkeit, Aromen zu erkennen. Also das heißt, mit einer Handvoll Techniken kannst du richtig viele Aromen aus deinem Whisky ziehen. Das ist jetzt kein Tipp, der dir hilft, wenn du im Fachhandel vom Regal stehst und dich fragst, welchen Whisky du nehmen sollst. Aber es ist ein Tipp, den ich dir geben möchte, um mehr Freude und mehr Spaß an dem Whisky zu bekommen, ja, den du dir letztlich ausgesucht hast. Denn das ist mir in den letzten Monaten immer wieder deutlich geworden. Es braucht wirklich nicht viel Technik, um ordentlich mehr Aromen aus einem Whisky zu bekommen. Und für die erste, nun ja, ich nenne es jetzt mal Technik, braucht es tatsächlich nicht viel. Denn hierfür musst du einfach nur der Versuchung widerstehen, den Whisky groß herumzuwirbeln. Denn den Whisky atmen zu lassen, heißt nämlich nicht nur, dass du ihn nicht trinkst oder zur Nase führst, sondern ihn tatsächlich in Ruhe lässt. Nicht schwenken. Also vor allem nicht so, als handle es sich dabei um eine Zentrifuge. Wenn man den Whisky nämlich vom ersten Moment an, in dem man das Glas in der Hand hält, bis zu dem Moment, in dem man es zur Nase führt, schwenkt, dann ist das kontraproduktiv. Denn so erzeugst du einen dauerhaften Strudel in deinem Glas und das, ja, dann bringst du sowohl gasförmige Moleküle als auch jene in der Flüssigkeit in so starke Kreisbewegungen, dass sie nicht ausreichend zur Glasöffnung hinauskommen. Besser ist es, du schwenkst den Whisky im Glas 2 bis 3 Mal. Dann stellst du anschließend den Whisky ab und berührst ihn lange Zeit nicht mehr. Also dadurch gibst du den Molekülen wirklich genügend Zeit aufzusteigen, aus und aus dem Glas herauszusteigen. Wie lange du ihm jetzt Zeit gibst, liegt letztlich ganz bei dir. Ich hatte im Herbst Interviews mit Whisky-Experten, die lassen ihren Whisky teilweise zwischen 20 bis 30 Minuten im Glas stehen und geben ihm diese Zeit. Gut, so lange musst du das natürlich nicht machen. Selbst 5 bis 10 Minuten Standzeit helfen einem Whisky schon enorm, sein Bouquet zu öffnen. Das heißt, der Alkohol entweicht in großen Mengen aus dem Glas und betäubt deine Nase nicht gleich. Denn das, diese Anästhesie von Sinnesrezeptoren durch Alkohol, ist teilweise bei der Verkostung von Spirituosen ein ganz, ganz großes Problem, das dazu führt, dass man nicht so viele Aromen wahrnimmt. Deswegen hilft es dir wirklich enorm, den Whisky einfach über viele Minuten stehen zu lassen, atmen zu lassen und dann erst zu verkosten. Also so schaffst du einfach ganz viel Platz, andere Aromen zu entdecken und die hatten ja dann auch Zeit, aus der Flüssigkeit in die Gasphase aufzusteigen und sich im Glas breit zu machen. Den nächsten Tipp, den ich dir geben möchte, kannst du beobachten, wenn du mal die Gelegenheit hast oder auf YouTube findet man zum Beispiel Videos von Masterblendern oder anderen Experten, die das ähnlich machen und zwar führen sie das Glas zur Nase und dann schwenken Sie es langsam unter der Nase hin und her. Also es sieht dann aus wie so ein kleines Pendel, das man unter der Nase hin und her schwenkt. Und diese kleine Bewegung hat ganz, ganz große Auswirkungen. Deswegen möchte ich das an der Stelle nochmal verdeutlichen. Denn deine beiden Nasenlöcher sind wirklich unterschiedlich gut darin, Aromen wahrzunehmen. Eines kann es besser, das andere kann es nicht so gut. Also, ja, sobald wir einen Stift in die Hand nehmen, um etwas aufzuschreiben, wird uns dieses Prinzip wirklich deutlich bewusst. Also mit der einen Seite unseres Körpers können wir Dinge bewerkstelligen, bei denen wir uns mit unserer anderen Seite deutlich dusseliger anstellen. Also bei der Links-Rechts-Händigkeit ist das kein Wort mehr wert. Wenigen ist allerdings bekannt, dass sie dies auch auf ihre Nasenlöcher übertragen können. Das heißt, eines deiner beiden Nasenlöcher kann Aromen eines Whiskys deutlich besser erkennen als das andere. Und ich gehe mal davon aus, wenn du deine Unterschrift unter ein Dokument setzt, machst du es nicht wie ein Kleinkind. Also du nimmst nicht den Stift in beide Hände, ballst sie zu Fäusten und fährst dann kreuz und quer über das Blatt. Stattdessen führst du mit deiner Schreibhand grazil den Stift an einer kleinen Stelle des Dokuments. Warum also sollten wir einen Whisky mit einer ähnlichen Grobmotorik verkosten wie das eben angesprochene Kind? Also das macht einfach keinen Sinn. Hältst du daher einfach deine Nase ins Glas und saugst an, mag dir das durchaus paar Aromen liefern, bei weitem aber nicht alle. Was daher weitaus besser funktioniert, ist folgende Technik. Halte einfach mal die Glasöffnung ungefähr 1 Zentimeter unter deine Nase und schwenke es langsam von einem zum anderen Nasenloch. Konzentriere dich dabei auf die Seite, bei der du das Gefühl hast, das Bouquet ist deutlicher und intensiver. Also das ist auch wirklich die effektivste Methode der Pro- bzw. ortonasalen Verkostung, das heißt dem direkten Riechen. Hast du diese Technik dann gemeistert, dann solltest du dich auf den Alkoholgehalt konzentrieren. Weil Whisky muss ja per Verordnung mindestens 40 Volumenprozent Alkohol besitzen. Und häufig, je nach Whisky, den du auswählst, liegt dieser Wert aber deutlich drüber. Ja, das lässt deine Schleimhäute und Sinneszellen in der Nase manchmal wirklich verzweifeln. Die sind dann einfach derart mit dem Alkohol beschäftigt, dass sie keine Zeit mehr haben für andere, für wichtige Aromen. Hast du nun das Gefühl, der Alkohol ist nach wie vor zu dominant, dann öffne leicht deinen Mund, während du am Whisky riechst. Also hierdurch zirkuliert nämlich der Whisky zwischen Nase und Mund und wird dadurch mit Frischluft angereichert. Und das erleichtert dir nicht nur die Auswirkungen des Alkohols in den Griff zu kriegen, sondern offenbart auch das ein oder andere Aroma. Und sowohl die Wahl des Nasenlochs als auch die Frischluftzirkulation sind zwei Techniken, die du in petto haben solltest, wenn du einen Whisky trinkst. Denn hierdurch entdeckst du zahlreiche Aromen, die dir sonst verborgen geblieben wären. Also egal, ob jetzt aus der Fermentation, dem Vormittel oder Nachlauf oder aus der Fassreifung. Und wir haben uns bisher nur über das Riechen, also die orto- bzw. pronasale Verkostung unterhalten. Aber natürlich nehmen wir den Whisky auch irgendwann in den Mund. Klar, und da gibt es dann eine Handvoll Eindrücke, die kriegt die beste Nase der Welt nicht hin. Das sind Geschmack, Körper und Textur. Also landet der Whisky in deinem Mund, ist das Erste, was du entdeckst, Alkohol. Ich meine, wenn fast die Hälfte des Flascheninhalts daraus besteht, ist das ja auch nicht weiter verwunderlich. Unabhängig davon aber, ob der Whisky einen brennenden oder weichen Charakter besitzt, hilft es dir bei der Beurteilung des Whiskys, ihn nicht nach dem ersten Schluck zu bewerten. Also bei dem ist dein Mund nur damit beschäftigt, etwas gegen den Alkohol zu unternehmen. Sobald er sich daran aber dann gewöhnt hat, also so nach circa 2 bis 3 Schlücken, kannst du mit der eigentlichen Verkostung im Mund beginnen. Und eines der ersten Eindrücke, die du da unweigerlich bekommst, ist der Körper. Also wie bei uns hat auch der Körper eines Whiskys etwas mit Gewicht zu tun. Also nicht messbar wie 2 Füße auf der Waage, aber wahrnehmbar. Also nimm den Schluck deines Whiskys, leg den auf die Zunge und beantworte dir dann folgende Frage. Wie schwer ist der Whisky? Deine Antwort kann zum Beispiel aussehen, er ist leicht, er ist mittelschwer oder er ist schwer. Also deine Antwort auf diese Frage, die beschreibt den Körper eines Whiskys. Und was ein Whisky dann auch immer mitbringt, ist Textur und Mundgefühl. Ja, und um es kurz zu sagen, Textur und Mundgefühl sind Synonyme. Also beide beschreiben das Gefühl, das der Whisky in deinem Mund auslöst. Ja, dies ist wahrscheinlich eines der Themen, die beim Tasting am stärksten vernachlässigt werden. Dabei hat dieses Gefühl entscheidenden Einfluss darauf, wie du den Whisky beurteilst. Und zum Schluss kommt jetzt noch ein Punkt, den viele von uns mich eingeschlossen, von Haus aus falsch machen. Ich meine, der Volksmund verleitet uns ja dazu. Also, was in die Nase steigt, sind für uns Gerüche, Düfte und Aromen. Was im Mund landet, liefert Geschmack. Das ist so üblich, so reden wir im Volksmund. Für dich als Whisky-Fan, der einen Single Malt bis ins Detail entdecken will, ist die Realität allerdings ein bisschen komplexer. Also Geschmack erkennst du im Mund, Rachen und teilweise sogar an der Lunge. Und sowohl im Mund als auch in den Schleimhäuten besitzt du nämlich Rezeptoren für alle Geschmacksrichtungen. Salzig, sauer, süß, bitter und Umami. Also herzhaft. In deiner Lunge befinden sich dann zusätzlich noch Rezeptoren für bitter. Lassen wir jetzt aber nun einmal alle Punkte raus, über die sich die Wissenschaft noch nicht einig ist. Also noch nicht einig, wo sie sie einordnen soll, wie zum Beispiel metallisch. Dann bleiben darüber hinaus nur noch Aromen. Also erkennst du im Mund Apfel, Karamell oder Vanille, sind die Teil des Bouquets und nicht des Geschmacks. Und jetzt kommt der Clou. Auch wenn der Eindruck täuscht, erkennst du das Bouquet nicht im Mund. Dafür ist allein deine Nase zuständig. Dass du aber diese Noten auch im Mund wahrnimmst, liegt an der offenen Verbindung zwischen Nase und Mund. Also als Tipp kann ich dir daher geben, hast du den Whisky in deinem Mund, dann wirf ihn mit der Zunge ein paar Mal hin und her und atme durch die Nase ein und aus. Und diesen Teil des Tastings, also die Aromen, die du während dieses Prozesses in deiner Nase erkennst, den bezeichnet man als retronasale Verkostung. Der letzte Punkt, den ich dir zeigen möchte und der mir stark bei der Auswahl neuer Whiskys geholfen hat, ist eine Skepsis gegenüber fremden Tasting Notes. Also ich hatte mir schon wirklich häufig Whiskys gekauft, weil mich die Tasting Notes, also die Verkostungsnotizen zum Whisky, abgeholt haben. Da war dort ein Hauch saftiger Pfirsich, hier eine frische Meeresbrise. Da standen teilweise ganz, ganz tolle Begriffe. Also wie ich es drehte und wendete, viele dieser aromatischen Versprechen konnte ich aber beim besten Willen im Whisky nicht entdecken. Das war enttäuschend. Klar, ich muss fairerweise zugeben, das kann auch an mir gelegen haben. Aber in einigen Fällen las ich zu eben jenen Whiskys andere Verkostungsnotizen und die haben ganz andere Aromen aufgelistet. Das ist völlig normal und liegt in der Natur der Sache, da eine Verkostung hoch subjektiv ist. Aber die Frage ist ja dann, was bringen dir als Whisky-Trinker, der eine neue Abfüllung sucht, solche Tasting Notes? Und meine persönliche Erfahrung ist, sie bringen dir viel, wenn du darauf achtest, wer sie geschrieben hat. Also befinden sich die Verkostungsnotizen zum Beispiel auf dem Flaschenlabel oder der Pressemitteilung im Internet, dann habe ich damit wirklich keine guten Erfahrungen gemacht. Also diese Aromen und Düfte stammen häufig aus der Feder von Personen, die diese Whiskys nie verkostet haben. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn diese Tasting Notes sind in erster Linie Werkzeuge zum Verkauf. Sie sollen Bilder im Kopf des Kunden erzeugen, die Lust darauf machen, das Produkt zu erwerben. Ja, diese Verkostungsnotizen müssen ja ins Produktportfolio und in die Marktstrategie passen. Um mit Hilfe von Tasting Notes dennoch gute Whiskys zu finden, kann ich dir nur den Tipp geben, such dir einen unabhängigen Whisky-Expert mit Erfahrung, der auch schon viele Tasting Notes verkostet hat. Im Internet gibt es da einige davon, zum Beispiel Serge von Whisky Fun oder zum Beispiel Ralphie auf YouTube. Such in den Verkostungsnotizen oder Veröffentlichungen von diesen Whisky-Experten oder anderen Whisky-Experten, die du kennst, nach 2 oder 3 Whiskys, die du auch schon probiert hast. Schau dir deren Verkostungsnotizen und Bewertungen an und vergleiche sie mit deinen eigenen. Stimmen sie in etwa überein, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihr in etwa einen ähnlichen Geschmack habt und du so von seinen anderen Bewertungen profitierst. Auf diese Weise haben mir fremde Verkostungsnotizen schon wirklich oft geholfen, tolle neue Whiskys zu entdecken. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn es dir ebenfalls hilft.